Die Göttinger Ringvorlesung widmet sich in diesem Semester dem Thema Klassiker-Thriller-Ladenhüter, wie Texte gebaut sind und wie sie wirken. Gestern sprach Anne-Kathrin Schacht aus Göttingen über das Thema Krieg, Frieden, Sinn, Sinnlichkeit. Was wir fühlen, wenn wir lesen. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung.
Jetzt ist es doch schwieriger, als ich dachte, dieses Gerät hier ranzuklemmen. Guten Abend, herzlich willkommen. Auch ich bin sehr erfreut, dass Sie so zahlreich erschienen sind, weil das Wetter mir ja doch einige Konkurrenz macht heute und es endlich mal schön ist. Was wir fühlen, wenn wir lesen, ist der Titel meines Vortrags und ich fange gleich an, Sie direkt zu adressieren. Ich glaube, dass wir fühlen, wenn wir lesen, wissen Sie alle selbst aus Ihren eigenen Erfahrungen. Bitte erinnern Sie sich einfach nur an den ersten Liebesbrief, den Sie in Ihrem Leben erhalten haben, oder an das letzte Buch, welches Sie einfach nicht mehr weglegen konnten oder wollten, obwohl es Sie ganz schrecklich traurig gemacht hat und Sie kaum noch aushalten konnten, dieses Buch weiterzulesen. Auf welch unterschiedliche Weise Emotionen und Sprache und vor allem geschriebene Sprache verbunden sind und verknüpft sind, möchte ich Ihnen heute Abend exemplarisch darstellen und Ihnen auch aufzeigen, wie die psychologische und neurowissenschaftliche Forschung sich genau diesem Wechselspiel, diesem Zusammenhang nähert. Um das Ganze nochmal zu illustrieren, zeige ich Ihnen ein Beispiel, was Sie sicherlich alle gut kennen, nämlich einen Auszug aus einem Märchen der Brüder Grimm, in dem es heißt, die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wieder die Wand. Dann geht es weiter. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Was Sie an diesem Beispiel sehen können, ist, dass hier über den Text hinweg fast alle der sogenannten Basisemotionen, also der grundlegenden Gefühle der Protagonistin, also der Königstochter, dargestellt werden. Die Königstochter ist an dieser Stelle traurig. Dann fürchtet sie sich, sie hat also Angst. Dann ekelt sie sich, wird wütend, wirft den Frosch an die Wand und das, was am Ende hier übrig bleibt, ist das, was ganz typisch ist für all unsere Märchen. Das ist das Happy End. Die Königstochter ist am Ende also glücklich und freut sich. Diese einzelnen Emotionen sind teilweise, das können Sie hier sehen, durch einzelne Wörter in dem Text markiert. Zum Beispiel weinen ist ein Ereignis, eine Handlung, die mit Trauer verbunden ist, fürchten, benennt diese Emotion sogar sehr direkt und bitterböse ist etwas, was wir mit Ärger in Verbindung bringen. Weiterhin sehen Sie in diesem kleinen Beispiel, dass dieser Text einzelne Wörter enthält, die gar nicht direkt mit emotionalen Zuständen verbunden werden, die aber Dinge benennen, die entweder schön sind oder weniger schön sind, die angenehm sind oder unangenehm sind. Die Emotionsforschung, vor allem innerhalb der Psychologie und der Neurowissenschaften, hat bislang solche komplexen Texte weitgehend ausgespart. Was aber weitgehend gut erforscht wurde und auch darauf fokussiert meine Forschung in weiten Teilen, ist die Verarbeitung solcher einzelnen Wörter, also einzelner isolierter Wörter, die nicht mehr in einen Kontext eingebettet sind. Das hat verschiedene Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund liegt darin, dass Lesen ein hochkomplexer Prozess ist. Auch wenn wir alle, Sie alle, das unglaublich schnell und gut können und einigermaßen automatisiert können, ist es doch ein kognitiver Vorgang, der unglaublich viele einzelne Operationen beinhaltet. Stellen Sie sich einfach vor, dass der visuelle Input, also einzelne Buchstabenketten, die letztendlich nichts anderes sind als in diesem Fall schwarze Pixel, die arrangiert sind auf weißem Hintergrund, der wandert von der Retina des Auges über die Sehnerven in den zerebralen Kortex, wo genau dieser Input dann verarbeitet wird. Und das geschieht auf zwei verschiedenen Ebenen. Die erste ist eine rein perzeptuelle Ebene, also die Wahrnehmungsebene, wo genau eben diese basalen Stimulus-Eigenschaften analysiert werden. Und dann kommt das, was das Ganze so unglaublich komplex macht, nämlich die linguistische Ebene, wo verschiedene Transformationsprozesse passieren müssen, damit sie denn über diese arrangierten Pixel, die ihr Hirn dekodieren muss, im Grunde am Ende an die Bedeutung gelangen, also was das Wort küssen dann eigentlich meint, wenn sie dieses lesen. Dass wir darin sehr gut sind, große Experten sind, zeigt, dass wir ungefähr 3 bis 4 Wörter pro Sekunde verarbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir möchten verstehen, wie so ganze Texte in unserem Hirn verarbeitet werden, dann müssen wir genau diese großen Einheiten erst einmal zerlegen. Wenn wir auf genau diese kleinste Einheit von Texten gehen, dann behandeln wir hier geschriebene Wörter. Geschriebene Wörter benennen Objekte, Handlungen, Situationen, ihre Eigenschaften in der realen Welt, stellen aber arbiträre Symbole dar. Die Bedeutung dieser Symbole müssen wir beim Lesen lernen erst erwerben. Und wenn wir lesen, müssen wir genau diese Bedeutung wieder aktivieren, wie ich Ihnen vorhin schon kurz charakterisiert habe. Wenn wir uns für Emotionen in der Sprache interessieren, sind geschriebene Wörter sehr indirekte Quellen von Emotionen, weil wir auch ihre emotionale Bedeutung erst aktivieren müssen. Und damit unterscheiden sie sich ganz wesentlich von anderen emotionalen Reizen, die auch weitaus besser bislang untersucht wurden, nämlich piktoriellen Reizen. Vielleicht können Sie froh sein, dass Sie das gar nicht so richtig gut erkennen. Das hier ist eine Spinne mit behaarten Beinen. Und solche emotionalen, piktoriellen Reize werden, das hat die Forschung gezeigt, bevorzugt verarbeitet, weil sie eine ganz besondere Relevanz haben, die evolutionär verankert wurde. Was in Experimenten gezeigt wurde, ist, dass solche evolutionär relevanten Reize bevorzugt verarbeitet werden. Sie erkennen also die Spinne inmitten von Wäscheklammern sehr viel schneller als zum Beispiel umgekehrt, wenn man ihnen diese präsentieren würde. Genauso erkennen sie schneller das lachende Gesicht unter ganz vielen Gesichtern ohne Ausdruck als ein nicht lachendes Gesicht unter vielen lachenden Gesichtern. Ebenfalls wurde gezeigt, dass Menschen sich weitaus besser an Dinge erinnern können später, die von emotionaler Bedeutung für sie sind. Und womit sich die Forschung in den letzten Jahren und Jahrzehnten beschäftigt hat, hauptsächlich ist, welche neurokognitiven Mechanismen liegen dann eigentlich diesem Verarbeitungsvorteil zugrunde. Und Hauptbefund, wenn ich ihn so ganz grob zusammenfassen kann, ist, dass diese Reize eben aufgrund ihrer besonderen Relevanz ganz automatisch Aufmerksamkeit binden. Ja, da wird also ihr ganzer Aufmerksamkeitsfokus draufgezogen. Die Fragen in meiner Forschung, und natürlich kann ich heute Ihnen nur wenige darstellen, sind vor allem, ob sich für solche einzelnen Wörter, wie ich sie Ihnen vorhin gezeigt habe, also wie zum Beispiel für Krieg und Frieden versus Sinn und Wand und Werfen, ob sich für solche einzelnen emotionalen Wörter ähnliche Verarbeitungsmechanismen nachweisen lassen, wie für solche evolutionär verankerten nicht-symbolischen Reize, also solche piktoriellen Reize. Und die zweite Frage, die Sie sicherlich aufgrund des Titels auch schon erwartet haben, wie viel Gefühl ist dann eigentlich damit verbunden? Fühlen wir etwas, wenn wir das Wort küssen lesen oder das Wort schlagen lesen? Um Einblick zu bekommen, wie diese neurokognitiven Mechanismen aussehen, also wie im Grunde unser Hirn verarbeitet, solche Wörter verarbeitet oder solche Reize verarbeitet, müssen wir in diese schwarze Kiste gucken, in diese Blackbox gucken, die vermittelt zwischen den Reizen, die aus der Umwelt in unser System hineinkommen, dort eben dann verarbeitet werden und im Grunde zu adäquaten Verhalten führen sollten. Das ist genau der evolutionäre Mechanismus, der dahinter steckt, dass wir angepasst uns verhalten können. Wenn wir dies nun mit unseren Methoden untersuchen wollen, dann kann ich Ihnen vorweg sagen, dass wir unsere Probanden nicht ins Labor setzen und dann diverse Tiger und Spinnen einladen, sondern wir bedienen uns da experimenteller Paradigmen, die ich Ihnen nachfolgend noch zumindest exemplarisch vorstellen möchte. Eine Methode, um genau diesen Einblick in das neurokognitive System zu bekommen, ist das EEG. Bei dem EEG messen wir an der Kopfoberfläche Potentialschwankungen, die dadurch zustande kommen, dass Neuronenpopulationen in unserem Hirn aktiv werden und somit physiologische Veränderungen nach sich ziehen. Dieses EEG können wir von so vielen Elektroden, wie wir wollen und wie auf den Kopf passen, kontinuierlich messen. Und das Signal wird dann verarbeitet, es wird gefiltert und verstärkt und digitalisiert. Und das wird dann im Grunde in Verbindung gebracht mit dem, was tatsächlich im Experiment vor sich geht und was die Person genau bearbeiten soll. Jetzt sagte ich schon, dass wir keine Einzelbeobachtungen machen, indem wir die Spinne auf den Tisch setzen und die Versuchsperson läuft dann davon, sondern wir präsentieren, das haben Sie hier vielleicht auch schon gesehen, meist auf einem Monitor, der vor der Person positioniert ist, einzelne Reize, einzelne emotionale Reize, wenn wir uns eben für ihre Verarbeitung interessieren. Das könnten wie in vielen meiner Experimente eben solche einzelnen Wörter sein, die sich in ihrer emotionalen Bedeutung unterscheiden oder aber auch in, je nachdem, welche Fragestellung denn tatsächlich diese Forschung antreibt, einzelne Bilder oder emotionale Gesichtsausdrücke. Wesentlich ist dabei, dass wir in den Experimenten viele dieser Reize präsentieren müssen und hierüber, über diese vielen einzelnen Reize, das kontinuierliche EEG von den Elektroden messen müssen. Das müssen wir machen, weil unser Hirn natürlich eine Grundaktivität hat und diese Grundaktivität ist viel stärker als die Potentialverschiebungen, die wir im Experiment messen können. Deshalb müssen wir mitteln, um dieses Rauschen aus dem Signal zu bekommen. Das heißt, wir schneiden das kontinuierliche EEG-Signal, hier von den vielen einzelnen Elektroden gemessen, immer um die einzelnen Stimuli herum, mitteln dann diese, um dann die Veränderung der Aktivität, die dann am Ende sich mit solchen Peaks in die positive und negative Richtung herum, auf die Verarbeitung dieser einzelnen Reize beziehen zu können. Warum machen wir das? Weil wir, wie ich gesagt habe, damit in die schwarze Box gucken können, in die Blackbox unseres Verarbeitungssystems. Und das Schöne ist, dass diese aus dem kontinuierlichen EEG generierten oder gewonnenen sogenannten ereigniskorrelierten Potenziale mit ihren einzelnen Komponenten, nämlich diesen Peaks, die nach oben oder unten gehen, uns Aufschluss darüber geben, welche einzelnen Verarbeitungsstufen denn dadurch beeinflusst werden, also von in meinem Fall zum Beispiel emotionaler Bedeutung beeinflusst werden. Das heißt, wir können den gesamten Verarbeitungsschritt, der zwischen dem Ankommen des Reizes ins System und der spezifischen Reaktion, die am Ende durch den Probanden ausgeführt wird, in einzelne Verarbeitungsstufen unterteilen. Diese EKPs heißen sie, diese Abkürzung werde ich auch nachfolgend benutzen, erlauben uns also Einblick in das neurokognitive System und das wichtigerweise in Echtzeit. Das unterscheidet diese Methode auch von anderen bildgebenden Verfahren, von denen Sie sicherlich schon eine Menge gehört haben. Weil wir eben im Millisekunden, in einer Auflösung von Millisekunden messen können. Was interessiert uns jetzt daran oder welche Informationen können wir tatsächlich aus diesen gemittelten, ereigniskorrelierten Potenzialen ziehen? Was Sie hier sehen, ist ein Beispiel für so ein ereigniskorreliertes Potenzial tatsächlich gemessen. Und zwar für zwei verschiedene Bedingungen, also für zwei verschiedene Bedingungen von Reizen, die während des Experiments präsentiert wurden. Was Sie hier sehen können, ist, dass an einem gewissen Zeitpunkt die beiden Kurven, die Aktivität, sich zwischen diesen beiden Bedingungen unterscheidet. Und hierbei ist für uns von Interesse, je stärker ein solcher Ausschlag ist, wir nennen das Amplitude, je größer also die Amplitude der EKP-Komponente ist, desto mehr Aktivierung liegt dem zugrunde. Das heißt, desto stärker ist die Aktivierung in dem entsprechenden Hirnareal, was dieses EKP generiert. Ein weiterer Parameter, der insbesondere in meiner Arbeit immer von großer Relevanz war, ist die Latenz. Das ist die Zeit, zu der genau solche Komponenten auftreten oder anders gesagt, der Zeitpunkt, an dem sich die Aktivitätsmuster zwischen den einzelnen Bedingungen signifikant voneinander unterscheiden. Dieser Zeitpunkt gibt uns im Grunde Aufschluss darüber, wie schnell das Hirn in der Lage ist, zwischen zwei verschiedenen Bedingungen zu unterscheiden. Eine weitere Information, die wir aus diesen ereigniskorrelierten Potenzialen ziehen können, stellen die Topografien dar. Topografien bedeuten nichts anderes als die Verteilung dieser Aktivierungsveränderungen auf der Kopfoberfläche. Das ist für uns insofern interessant, als dass wir darüber zum Beispiel indirekte Informationen darüber bekommen können, welche Quellen denn tatsächlich diesen Aktivierungsveränderungen zugrunde liegen, also welche Areale im Hirn dann involviert sind in die Prozesse, die eben zwischen bestimmten Bedingungen unterscheiden können. Soweit zur Methode. Und jetzt würde ich Ihnen gerne exemplarisch wirklich ein Experiment darstellen, in dem wir uns mit der Frage beschäftigt haben, die ich eingangs schon nannte. Ist denn die Verarbeitung von emotionalen Wörtern wie Krieg, Frieden versus Wand, speziell im Vergleich zu solchen, zur Verarbeitung von Reizen, die eben evolutionär verankert sind, nämlich im Vergleich zu der Verarbeitung von Bildern und emotionalen Gesichtsausdrücken. Das heißt, wir stellen zunächst die Frage, gibt es denn stärkere Aktivierung zu einem gewissen Zeitpunkt für solche emotionalen Wörter im Vergleich zu neutralen Wörtern? Und ist dieser Unterschied, dieser Aktivierungsunterschied vergleichbar zu den Effekten, die emotionale Gesichtsausdrücke und emotionale Bilder hervorrufen? Passiert das bei Wörtern dann genauso schnell wie bei piktoriellen Reizen, wie eben bei Bildern und Gesichtsausdrücken? Und indem wir uns genau diese Verteilung auf der Kopfoberfläche angucken, können wir zumindest ein grobes Maß dafür bekommen, ob dieselben Hirnareale für diese Extraktion emotionaler Informationen über verschiedene Domänen hinweg verantwortlich sind. Sind es also ähnliche Areale, die die emotionale Bedeutung von Wörtern erkennen, wie Areale, die im Grunde erkennen, ob ein Gesicht uns ärgerlich oder fröhlich anguckt. Das Ganze sieht im Labor dann so aus, dass wir sequenziell hintereinander weg einzelne Wörter präsentieren, wie zum Beispiel Melodie, dann kommt ein nächstes Fixationskreuz. Wichtig ist bei unseren Studien immer, dass die Personen aufmerksam in die Mitte des Bildschirms gucken. Dann erscheint ein nächstes Wort. In der zweiten Bedingung haben wir emotionale Gesichtsausdrücke, nämlich fröhliche Ausdrücke und ärgerliche Ausdrücke und eben neutrale Gesichtsausdrücke sequenziell präsentiert. Auch hier war die Aufgabe der Probanden zunächst aufmerksam, diese Bilder sich anzusehen. Und das Gleiche haben wir mit Bildern gemacht. Hier sehen Sie so ein kleines, süßes Robbenbaby. Und die Spinne, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, war auch dabei und auch die Wäscheklammern. Das Robbenbaby wird von allen Versuchspersonen eindeutig als was Angenehmes, Positives eingeschätzt. Um abzusichern, dass die Probanden tatsächlich auf den Monitor gucken und nicht sich in Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigen, haben wir gelegentlich die Probanden aufgefordert, indem wir so einen grünen Rahmen überraschend gezeigt haben, ob denn das gesehene Wort, das Gesicht oder die das Bild dementsprechend, was sie genau da vorgesehen haben. Das ist so eine typische Absicherung, dass die Probanden tatsächlich das machen, was wir wollen. Jetzt zeige ich Ihnen, was dann nun geschieht in diesen ereigniskorrelierten Potenzialen, wie die sich also abbilden. Ich gehe hier überhaupt nicht ins Detail für Sie, sondern würde wirklich nur die wichtigsten Dinge hier hervorheben. Hier abgetragen sind jetzt zunächst erstmal für die Bilder ereigniskorrelierte Potenziale, also die Aktivierungsveränderungen über die Zeit, kontrastiert für positive Bilder, neutrale Bilder in Schwarz und in Orange. Ich hoffe, Sie können das erkennen, die Farben, für negative Bilder. Und was ich Ihnen gleich mit solchen Balken hinterlegt habe, sind genau die Zeitfenster, also die Phasen, die Zeitsegmente, in denen die emotionale Bedeutung tatsächlich Unterschiede in den Aktivierungen macht. Und hier finden wir zunächst bei ungefähr 190 Millisekunden, das ist eine Fünftelsekunde, ja, es ist also wirklich rasant schnell, finden wir einen ersten Unterschied für negative Bilder, also zum Beispiel die Spinnenbilder im Vergleich zu neutralen Bildern. Und diese Komponente, die habe ich Ihnen hier einmal abgetragen, nennt sich Early Posterior Negativity, weil sie nämlich hier hinten so eine Negativierung, so einen negativen Kranz am Hinterkopf abbildet. Und das ist insofern wichtig, als dass es zu einem späteren Zeitpunkt eine Komponente gibt, die hier auftritt, die eine ganz andere Verteilung zeigt. Vielleicht erkennen Sie das gar nicht so auf die Schnelle, aber wir wissen das. Die nämlich genau, die anders aussieht. Zum einen tritt sie also später auf, über die Zeit bei ungefähr 500 Millisekunden, das wäre eine halbe Sekunde, und zeigt hier so eine Positivierung mehr über einer zentralen Region des Hirns. Das heißt, wir wissen, wir haben hier zwei voneinander unterscheidbare Effekte, die über die Zeit auftreten, die wir aber ganz klar voneinander abgrenzen können und die somit auch ganz unterschiedliche Stufen der Verarbeitung, der Emotionsverarbeitung widerspiegeln. Das Ganze zeigt sich relativ ähnlich für emotionale Gesichtsausdrücke. Auch hier tritt ein erster Effekt in unglaublicher Geschwindigkeit auf, nämlich bei 150 Millisekunden. Auch dieser sieht ganz ähnlich aus, tritt also hier hinten mit dieser blauen Schattierung an posterioren Ableitorten auf und tritt ähnlich wie bei den Bildern für die negative Emotion auf. Das heißt, für ärgerliche Gesichtsausdrücke ist diese Aktivierung stärker als für neutrale. Und auch hier wieder abgrenzbar zeitlich und auch was die Charakteristik dieser Komponente angeht, gibt es einen zweiten Effekt bei etwa 500 Millisekunden. Was ist denn nun mit den Wörtern? Können die das auch? Lösen die ganz ähnliche Effekte auf? Passiert das so schnell? Jein. Auch bei Wörtern finden wir genau diese beiden abgrenzbaren Aktivierungsmuster. Allerdings, das ist der eine Unterschied, tritt diese initiale Aktivierung von Emotionen, diese initiale neuronale Erkennung von Emotionen etwas später auf. Wir reden über einen Unterschied von 100 bis etwa 50 Millisekunden, das ist viel, das ist signifikant. Das heißt, unser Hirn braucht länger, um zu erkennen, ob ein geschriebenes Wort emotional ist oder nicht. Auf der späteren Stufe verschwindet dieser Vorteil etwas, aber ganz wesentlich ist, dass diese beiden Effekte viel stärker für positive Wörter sind als für negative Wörter. Und damit, das ist ein Effekt, den wir immer wieder in unseren Experimenten finden, dass während negative Reize, wenn sie piktoriell dargestellt werden, also ärgerliche, wütende Gesichtsausdrücke und solche sehr unangenehmen Bilder wie die der Spinnen, sehr starke Effekte hervorrufen, viel stärker als das lächelnde Gesicht zum Beispiel, dreht sich das in der Sprache um, also bei der Erkennung einzelner Wörter. Das habe ich hier nochmal zusammengefasst, also die Aktivierungsmuster sind sehr ähnlich für Wörter, für Bilder und für Gesichter, Allerdings treten diese bei Wörtern eben initial später auf und wir finden hier einen Verarbeitungsvorteil für angenehme, also für Wörter, die angenehme, die positive Dinge benennen im Vergleich zu den beiden anderen Domänen, die eben verankert sind. Vorgeschlagen wurde in der Literatur, die sich auch zumeist auf Studien zu solchen piktoriellen Reizen beruft, dass diese frühe Komponente mit der Negativierung hier hinten, dass genau diese Komponente die Bindung von Aufmerksamkeit, die vor allem automatische Bindung von Aufmerksamkeit widerspiegelt, die einhergeht mit einer Bereitstellung von sensorischen Ressourcen, nämlich hier über unseren visuellen Kortices, die für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig sind. Und das Ganze geschieht, damit genau diese emotional signifikanten Reize vertieft verarbeitet werden können, bevorzugt tiefer, intensiver verarbeitet werden können, was sich letztendlich in einer auch dann bewussten Beurteilung von emotionaler Bedeutung widerspiegeln kann. Wir haben das in vielen Experimenten, genau diese Abfolge der Komponenten für emotionale Wörter gezeigt und nun eben diesen direkten Vergleich zu den piktoriellen Reizen gemacht. Diese Annahme, dass hier tatsächlich Ressourcen im visuellen Kortex gebunden werden für emotionales Material, wollten wir gerne direkt testen. Und auch hier zeige ich Ihnen das Experiment nur ganz kurz. Das, die Aufgabe in dem Experiment und auch das Material sind sehr ähnlich zu dem Wörterteil, den ich Ihnen eben dargestellt habe. Wir haben wiederum sequenziell einzelne Wörter präsentiert und hierbei aber die Schriftgröße variiert. Zum einen sind die Wörter in einem 28er Font, das können Sie vielleicht einschätzen, wie groß das ist, wenn Sie selber am Rechner arbeiten, haben also diesen 28er Font genutzt und in der anderen Bedingung haben wir genau dieselben Wörter sehr viel größer präsentiert, ja, also viermal so groß präsentiert und wichtig ist natürlich wieder, dass diese Wörter sich in ihrer emotionalen Valenz unterscheiden. Warum haben wir das gemacht? Weil wir wissen, dass Stimulusgröße, die wir eben über die Schriftgröße variiert haben, dass je größer ein Stimulus ist, desto mehr visuelle Ressourcen bindet er im visuellen Kortex. Und wenn denn tatsächlich Emotion genau das Gleiche macht wie Schriftgröße, dann sollte sich das genau in verstärkten Emotionseffekten für diese großgeschriebenen Wörter zeigen. Und tatsächlich finden wir genau diesen Effekt. Wir finden Emotionseffekte als Unterschiede zwischen emotionalen Wörtern und neutralen Wörtern in beiden Bedingungen, also auch wenn die Wörter klein geschrieben wurden und ebenso eben wenn sie groß geschrieben wurden. Aber wichtig ist hier, dass dieser Emotionseffekt für kleingeschriebene Wörter tatsächlich kleiner ausfällt. Ja, das heißt, kleingeschriebene emotionale Wörter binden viel weniger Aufmerksamkeit als großgeschriebene emotionale Wörter. Und jetzt können Sie sich alle fragen, warum die Bild-Zeitung sich so gut verkauft. Aber was ist denn nun mit dem Gefühl? Wie emotional erregend können dann eigentlich solche emotionalen Wörter sein, wenn wir sie verarbeiten? Passiert da was in uns? Sind wir dann besonders erregt, wenn wir das Wort küssen oder das Wort schlagen lesen im Vergleich zum Warten oder Parken? Auch das haben wir versucht zu untersuchen, indem wir physiologische Parameter immer wieder in unseren Experimenten mitgemessen haben und physiologische Veränderungen sind eben ein wichtiger Bestandteil von Emotionen. Das wissen Sie auch alle aus Ihrem eigenen Leben, aus Ihren Erfahrungen, wie das Herz anfängt zu pochen, wenn man ganz aufgeregt ist oder die Hände anfangen zu schwitzen. Und selbst wenn diese Veränderungen gar nicht in der Stärke auftreten, dass Probanden diese wahrnehmen können oder auch andere sie wahrnehmen können, können wir diese mit verschiedenen Methoden messen, um eben viel feinere Erregungsunterschiede abzugreifen. Und ein solcher Indikator stellt unsere Pupille dar. Die Pupille ist insofern ganz faszinierend, als dass die sich weitet, wenn sie emotional erregt sind, beziehungsweise wenn wir stark emotionale Reize verarbeiten. Dann geht die Pupille auf. Sie wissen alle, die wird klein, wenn man Licht hineingibt. Das ist der Lichtreflex. Aber über diese Regulation des Lichteinflusses wird die Pupille tatsächlich dadurch in ihrer Größe verändert, was wir dann eigentlich verarbeiten, was wir denken und wie wir uns fühlen. Und die Hypothese ist ganz klar, wenn denn tatsächlich solche emotionalen Wörter ein Erregungspotenzial haben, dann sollte die Pupille größer werden, wenn wir emotionale Wörter lesen. Ich kann das ganz kurz zusammenfassen, sie tut es nicht. Die Pupille wird nicht größer, wenn wir emotionale Wörter lesen. Sie wird es ja wohl, wenn wir emotionale Bilder sehen. Wenn wir einzelne Wörter lesen, passiert da überhaupt nichts. Heißt es jetzt, wir fühlen doch nicht, wenn wir lesen? Für die emotionalen Einzelwörter können wir das sagen. Und das ist aus meiner Perspektive sehr faszinierend, weil unser Hirn merkt da sehr wohl einen Unterschied. Unser Hirn detektiert, ob ein Wort etwas Gutes, etwas Schönes bedeutet oder benennt oder nicht. Das heißt, auch emotionale Einzelwörter haben das Potenzial, Aufmerksamkeit zu binden, was sich in dieser frühen Komponente des ereigniskorrelierten Potenzials zeigt. Und auch emotionale Einzelwörter werden, wie Bilder und Gesichter auch, tiefer weiterverarbeitet, elaborierter weiterverarbeitet im Vergleich zu nicht emotionalen, neutralen Wörtern. Aber sie führen nicht zu messbarer körperlicher Erregung. Wir haben das nicht nur mit der Pupille so gemacht, sondern auch mit vielen anderen Indikatoren. Und in keinem unserer Experimente finden wir solche Anzeichen dafür, dass wirklich körperliche Erregung stattfindet. Das wiederum ist auch insofern interessant, als dass Probanden und eigentlich wirklich fast jeder Proband in der Lage ist, bewusst einzuschätzen, ob er ein solches emotionales Wort erregend findet oder ob er das jetzt als positiv oder unangenehm einschätzt. Kann Sprache also doch keine Gefühle auslösen, wenn wir davon ausgehen, dass solche Erregung als wichtiger Bestandteil eines Gefühls da ist? Es wäre schlimm. Und ich glaube, Sie würden alle ganz enttäuscht diesen Saal verlassen nachher, wenn das jetzt das Ende wäre. So ist es natürlich nicht, deshalb hatte ich Ihnen auch die Eingangsbeispiele gegeben. In der Literatur sieht es eben anders aus. Eine zentrale Funktion literarischer Texte ist die Evozierung von Emotionen beim Leser. Das wissen Sie alle. Und eines der komplexesten emotionalen Phänomene, dem wir uns in ganz aktuellen Arbeiten gewidmet haben, ist das Hoffen und Bangen des Lesers hinsichtlich fiktionaler Ereignisse. Also das Hoffen und Bangen, wie dann nun diese Geschichte, diese Handlung weitergehen wird, was allgemein unter dem Begriff Spannung gefasst wird. In dieser Forschungslinie ist die zentrale Frage, lösen vermeintlich spannende Texte und Textstellen Emotionen aus, die sich sowohl in bewussten Bewertungen als eben auch in solchen körperlichen Erregungsmaßen erfassen lassen? Und wenn ja, welche körperlichen Erregungsmaße sind das dann eigentlich? Und lassen sich Veränderungen von Spannung, also die Veränderung von wahrgenommener Spannung, eben auch über die Zeit spezifisch abbilden? Und dieses Projekt habe ich hier an der Göttinger Universität gemeinsam mit Literaturwissenschaftlern in unserem Zentrum durchgeführt, die den Vorschlag gemacht haben, wir untersuchen Spannung in der Hochliteratur des 19. Jahrhunderts. Ich war da ganz skeptisch, aber die Kollegen hatten gute Gründe, dass das Erfolg bringen würde und haben zunächst folgende 6 Textausschnitte, die ich Ihnen hier abgebildet habe, herausgesucht, von denen Sie der Meinung waren, die ersten 4 würden potenziell eher spannend sein. Dazu gehört der Sandmann, das findet man ja häufig so als Lehrbuchbeispiel für spannende Texte, oder auch Theodor Storms Schimmelreiter, als weniger spannend so ihre Annahme, die sie natürlich mit Expertise begründen können, war, dass Effi Briest eher nicht spannend ist. Und aus diesen Literaturbeispielen haben wir Textausschnitte ausgewählt, also die Kollegen Textausschnitte ausgewählt, von denen sie der Meinung waren, dass innerhalb dieser kürzeren Passagen, wir reden von ungefähr 5 Seiten aus einem 150-seitigen Buch, dass in diesen Passagen im Fall der spannenden Texte tatsächlich viel Spannung aufgebaut wird und in den weniger spannenden eben wenig Spannung aufgebaut wird. Was haben wir dann in einem nächsten Schritt gemacht? Da ich ja Empirikerin bin und die Daten liebe, habe ich vorgeschlagen, dass wir in einem ersten Schritt diese Hypothese der Kollegen testen sollten. Und wir haben diese Textauszüge Probanden gegeben zum Lesen, ausgedruckt auf Fragebögen und haben verschiedene Dimensionen des Leseerlebens bewusst abgefragt. Dazu zählen, wie spannend ist der Text, das jeweils mit vielen einzelnen Items. Dazu zählt auch, wie stark ist das Aufgehen des Lesers im Text, wie groß ist die gefühlte, die bewusst wahrgenommene emotionale Beteiligung während des Lesens, wie groß ist das allgemeine Lesevergnügen, die Identifikation mit der oder dem Protagonisten, Aufmerksamkeitsableckung und Leichtigkeit des kognitiven Zugangs. Wichtig für uns war dabei nicht nur zu erfassen, wie stark wird dann Spannung wahrgenommen, sondern eben, wie hoch hängt dann eigentlich Spannung mit diesen anderen eher emotionalen Dimensionen zusammen und welche Rolle spielen eigentlich eher kognitive Verarbeitungsebenen, wie zum Beispiel, wie leicht war trotzdem noch der Leser ablenkbar durch das, was außerhalb des Textes passiert ist, also im Raum passiert ist. Diese Fragebögen haben wir 176 Probanden gegeben, das ist eine erstmal große Zahl. Wichtig war uns dabei, dass wir ungefähr gleich viele Männer und Frauen in die Untersuchung einbezogen haben, die im Alter zwar alle noch im Durchschnitt relativ jung waren, aber der Altersrange war doch sehr weit. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben von Gymnasiasten bis hin zu 60-Jährigen versucht, möglichst viele Probanden aus allen Altersgruppen einzubeziehen. Unsere Probanden haben dann nur, das sollte ich Ihnen dazu sagen, sonst denken Sie, oh je, was tun dann diese Forscher den armen Menschen an? Die haben natürlich jeweils nur einen spannenden und einen nicht spannenden Textausschnitt bekommen, ansonsten hätten unsere Probanden 5 Stunden da gesessen und dann kann man, glaube ich, überhaupt nichts mehr messen, was irgendwie mit Literaturrezeption in der Wirklichkeit zu tun hat. Zusätzlich haben wir leserseitig bestimmte Variablen erfasst, von denen wir annehmen und von denen auch in der Literatur angenommen wird, dass sie die Literaturrezeption mit beeinflussen, wie zum Beispiel die Empathiefähigkeit einer Person, die ja zwischen einzelnen Personen weit schwankt, wie Sie auch alle aus eigener Erfahrung wissen. Was ist jetzt dabei herausgekommen? Lassen Sie sich nicht von den vielen Zahlen erschrecken. Wichtig war für uns, für unsere nachfolgenden Studien, die ich Ihnen auch noch ganz kurz darstellen werde, 2 Texte aus diesen 6 herauszuselektieren, die sich auf unserer Spannungsdimension so deutlich wie möglich unterscheiden. Und da haben wir hier 2 gefunden, also nämlich den Text, wo die mittlere Spannungsbewertung über alle Probanden und über alle Items so niedrig wie möglich ist und die Spannungswahl und einen weiteren Text, bei dem eben genau die Spannung als hoch eingeschätzt wird. Wir haben weiterhin darauf geachtet, dass auch die anderen emotionalen Variablen sich möglichst deutlich zwischen diesen beiden Texten unterscheiden, nicht aber die kognitiven Parameter, ja, wie schwierig ist dann eigentlich der Text zu lesen und zu verstehen. Und jetzt gebe ich Ihnen eine halbe Sekunde, um nachzudenken, welche 2 Texte das wohl gewesen sein können. Sie ahnen es vielleicht schon. Unser spannendster Text oder der spannendste Textausschnitt stammt aus dem Schimmelreiter und der am wenigsten spannende Text kam dann doch aus der Effi Briest. In einem nächsten Schritt haben wir genau diese Textauszüge, von denen wir nun so ungefähre grobe Maße hatten, wie spannend werden die eigentlich eingeschätzt, Experten zum Lesen gegeben, sprich examinierten Germanisten unserer Universität, die einschätzen sollten, wie sich denn die durch den Text dargestellte Spannung oder ihre wahrgenommene Spannung über die Zeit verändert. Und mit was ich Ihnen nachher zeigen werde, ist, dass es tatsächlich nicht so ist, dass der Schimmelreiter über den gesamten Textausschnitt als hochspannend wahrgenommen wird und bei der Effi Bries passiert da überhaupt nichts an Spannung, sondern da gibt es schon starke Differenzierungen über den Text. Warum haben wir das gemacht? Ich sagte ja, wir wollten wissen, ob Sprache dann nicht doch emotionale Erregung auslösen kann. Und deshalb sind wir mit den Texten ins Labor gegangen und haben zwei Studien durchgeführt, denen die Hypothese überstand, dass wenn Spannung denn tatsächlich ein emotionales Phänomen darstellt, also dieses Hoffen und Bangen ist, dann sollten spannende Textstellen erhöhte emotionale Erregung auslösen, die wir dann auch mit unseren Maßen erfassen sollen. Und in den zwei Studien haben wir die Texte, in einer Studie haben wir diese Texte in gesprochener Version präsentiert. Die Textausschnitte wurden von einem professionellen Schauspieler eingesprochen, der, das ist ganz wichtig, die Texte zwar ausdrucksvoll, aber insgesamt mit einer neutralen Prosodie gesprochen hat. Und diese beiden Texte, also den Ausschnitt aus der Effi und den Ausschnitt aus dem Schimmelreiter, haben wir dann dem Probanden via Kopfhörer präsentiert, während diese aufmerksam zuhören sollten. In einer zweiten Studie sind wir weggegangen vom Hören und wollten lesen, wie es natürlich nun mal stattfinden kann, nämlich indem die Probanden selber entscheiden können, wie schnell sie eigentlich diesen Text verarbeiten, haben wir diese Texte wie E-Books auf iPads präsentiert. Und währenddessen die Probanden genau das getan haben, haben wir eine ganze Reihe von peripher physiologischen Erregungsmaßen gemessen. Dazu zählte die Pupillengröße, zumindest in dem bei dem Hörbuch. Dann elektrodermale Aktivität, das ist das, was ich vorhin schon ganz grob als emotionales Schwitzen bezeichnet habe. Kardiovaskuläre Aktivität, also Veränderungen der Herzaktivität und Atmungsmaße, die man, also Atmung, die man, das ist weniger schlimm, als sich das anhört, die man einfach über so einen Atemgurt mit erfassen kann. Das tut nicht weh und die Probanden merken das eigentlich gar nicht. Was finden wir? Und hier zeige ich Ihnen jetzt wirklich nur Auszüge aus den insgesamt sehr komplexen Daten. Hier grün abgetragen sehen Sie diese kontinuierlichen Spannungseinschätzungen unserer Germanisten. Und das ist das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Das bleibt nicht konstant die ganze Zeit auf einem Level, sondern da gibt es also innerhalb des Schimmelreiters einzelne Stellen, die als spannender wahrgenommen werden als andere Stellen. In blau sehen Sie dazu abgetragen die Veränderung der Pupillengröße über die gesamte Zeit. Und das sehen Sie hier oben für den Schimmelreiter und hier unten für die Effi. Interessant ist hieran, dass bei der Effi Bries tatsächlich nur ein solcher Spannungshöhepunkt auftritt, während Sie bei dem Schimmelreiter drei solche Spannungshöhepunkte finden. Und das, was im Grunde das Wichtigste aus dieser Studie ist, ist, dass tatsächlich unsere Pupillenmaße innerhalb dieser Spannungsfenster positiv mit den Spannungsratings korrelieren. Und zwar zeigt sich dann nicht nur eine Korrelation innerhalb dieser Zeitfenster, sondern wir konnten auch statistisch absichern, dass die Pupillenweitung signifikant größer ist an spannenden Textstellen im Vergleich zu nicht spannenden Stellen. Hier haben wir also unseren ersten Marker für emotionale Erregung während des Lesens gefunden, ohne dass die Probanden darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie hier Texte hinsichtlich der Spannung lesen sollen. In der zweiten Studie, und das sind wirklich ganz frische Daten, die kommen jetzt direkt aus unserem Labor, konnten wir tatsächlich in der Atmung sensitive Parameter ausmachen, die Spannung reliabel abbilden. Und zunächst klingt dieses Ergebnis erstmal kontraintuitiv, ergibt dann aber doch Sinn. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel die Atemfrequenz abnimmt, wenn eine spannende Textstelle gelesen wird im Vergleich zu den nicht spannenden Textstellen. Das finden wir relativ robust über alle diese einzelnen Spannungszeitfenster hinweg. Und dass das doch sinnvoll ist, sehen Sie vielleicht an diesen Metaphern, die es in unserer Sprache gibt. Man hält vor Spannung die Luft an oder es stockt mir der Atem. Zusammengefasst, Spannungsrezeption ist ein emotionales Phänomen. Wir finden genau dies auf zwei Ebenen, nämlich auf der subjektiven Bewertungsebene. Das habe ich Ihnen hier nicht gezeigt. Wir haben mittlerweile sehr komplexe Modelle des Leseerlebens entwickelt, die genau diesen Zusammenhang zwischen den emotionalen Dimensionen und der empfundenen und eingeschätzten Spannung hinweg zeigen. Und wir finden dies, und das hat mich wirklich sehr gefreut, wir finden genau diese emotionale Erregung eben auch auf der physiologischen Ebene, unter anderem in stärkeren Pupillenreaktionen und verminderter Atemfrequenz. Das Ganze ist interessanterweise, diese Daten kann ich Ihnen aus Zeitgründen nicht zeigen, das Ganze ist beeinflusst durch die Empathiefähigkeit der Leser, und zwar insbesondere auf der Skala, auf der Empathiedimension, die mit emotionalem Einfühlungsvermögen in fiktiven Kontexten zusammenhängt. Jetzt laufe ich aus der Zeit, dann mache ich das Letzte ganz kurz. Warum ist das spannend? Vielleicht muss ich die Frage auch gar nicht stellen. Ich hoffe, Sie finden das spannend. Und ich gebe Ihnen einen Ausblick, wie das weitergehen könnte. Wir haben auf der Einzelwortebene mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Einblick, was tatsächlich passiert in unserem Hirn, wenn wir solche einzelnen Wörter aus dem Kontext herausgerissen lesen, indem wir diese einzelnen Komponenten sehr gut verstanden haben und auch mittlerweile ganz gut wissen, welche Randbedingungen modulieren dann eigentlich diese Effekte. Wenn wir auf die Ebene der Literatur gehen, dann ist das alles unglaublich komplex und kompliziert, weil wir hier nämlich es mit Phänomenen zu tun haben, und davon habe ich nur wenige aufgeschrieben, die jedes einzelne für sich genommen schon sehr schwierig zu erforschen und zu verstehen sind, wie zum Beispiel das Einfühlen und Mitfühlen mit einer Figur in einem Text, das ästhetische Empfinden. Wann finde ich dann eigentlich einen geschriebenen Text als ansprechend, als schön? Spannung ist eben ein solches Phänomen, aber auch Motivation. Was regt mich dann eigentlich wirklich an, dieses Buch auch zu Ende zu lesen? Und vor allem, was motiviert mich überhaupt, ein Buch in die Hand zu nehmen? Und was motiviert mich vor allem, welches Buch in die Hand zu nehmen? Hier spielen, glaube ich, interindividuelle Unterschiede eine unglaublich große Rolle. Werden Sie mir vielleicht zustimmen oder hoffentlich zustimmen, dass tatsächlich der Schimmelreiter spannende Stellen haben kann, mögen das andere Leute ganz anders sehen, die wiederum Literatur als spannend empfinden, die für sie überhaupt nichts macht, die sie überhaupt nicht berührt. Wichtig ist, und das ist, damit will ich Ihnen eigentlich nur einen Ausblick geben, wichtig ist, dass wir überhaupt noch nicht verstanden haben, was eigentlich diese einzelnen emotionalen Wörter dann tatsächlich in solchen größeren Texten machen. Binden die da auch noch Aufmerksamkeit? Spielen die da immer noch so eine große Rolle? Und bewegen sie das, was sie auch tun, wenn wir sie einzeln präsentieren? Und andererseits wissen wir, dass solche einzelnen Wörter ja sehr selten in Isolation geschrieben werden, sondern meist in solche großen Kontexte eingebettet werden. Und dieses Wechselspiel zu verstehen, dem würde ich mich ganz gerne in den nächsten Monaten und Jahren widmen. Ich möchte nicht meine Kollegen hier unerwähnt lassen, zumindest schriftlich, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Anne-Kathrin Schacht aus Göttingen über das Thema Krieg, Frieden, Sinn, Sinnlichkeit, was wir fühlen, wenn wir lesen. Sie sprach im Rahmen der Göttinger Ringvorlesung Klassiker, Thriller, Ladenhüter. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um das Thema offene Fragen und spannende Texte. Dann referiert Edgar Onea aus Göttingen.